Gespräch gestern Abend sind sehr viele andere gute Anregungen gekommen. Heute im Laufe des Tages haben mich mehrere angesprochen und mir Vorschläge gemacht, wie unsere Gemeinsamkeit weitergehen kann und weitergehen soll und weitergehen muss. Ich versuche mir möglichst viel zunutze zu machen und bitte Sie, mir so weiterzuhelfen, dass wir es wirklich gemeinsam tun. Aus der Anregung von gestern Abend meine ich als deutlichstes Destillat nehmen zu müssen, dass wir heute Abend die Frage nach Gott stellen sollen. Dass wir heute Abend fragen müssen, wer ist Gott? Wen meine ich, wenn ich Gott sage? Gibt es Gott? Was bedeutet das Wort Gott? Und so fort und so fort. Wie ist der Glaube an Gott möglich? Und morgen Abend, das wäre die zweite Anregung, die ich dem gestrigen Gespräch entnehmen muss, sollten wir dann versuchen, gemeinsam nachzudenken, wie ist diese Welt mit ihrem Leid, unser persönliches Leid und das fremde Leid mit Gott, den wir den liebenden Gott nennen und den wir den liebenden Gott glauben, überhaupt zusammenzudenken. Wir fragen nach Gott und ich möchte Sie einladen, mit mir zusammen jetzt nach Gott zu fragen, in der folgenden Stille. Einfach so zu versuchen, was kann ich denn da tun? Wie kann ich ihn denn suchen? Wo ist er denn? Wer ist er denn? Wer bin ich denn für ihn? Ich meine, wenn wir nach Gott fragen, wenn wir Gott suchen, wenn wir Gott sagen, sind wir schon bei ihm und er bei uns. Du, unser Gott. Ich denke, Ihnen geht es wie mir, dass Ihnen dieses Thema auch sehr schwer vorkommt. Gestern Abend haben wir uns damit beschäftigt, zu fragen, zu überlegen, zu erfahren, zu bedenken, auf uns wirken zu lassen, wer Jesus ist. Und hatten als ein wesentliches Ergebnis dieser Überlegungen verstanden und empfangen, Jesus ist der Mann Gottes und deswegen kann er der Mann für alle sein. Und fordert uns aus dieser seiner Gottverbundenheit auf, Menschen füreinander und für alle zu werden. So lebte, redete, liebte, starb Jesus in diese Welt hinein, für uns und will, dass wir von ihm angestoßen weiterleben. Ich möchte das Ende eines Gedichtes der Marie-Louise Kaschnitz vorlesen. Im Briefkasten liegt ein Zettel. Verlass das Haus. Und ein anderer, Jesus war bei dir. Jesus, wer soll das sein? Ein Galiläer, ein armer Mann. Aufsässig, eine Großmacht und eine Ohnmacht, immer, heute noch. Und diese großmächtige Ohnmacht, die heute noch auf uns wirkt, empfing Jesus, so meine ich, aus seiner Gott Verbundenheit. Ich glaube, die hatte er uns voraus. Und ich denke jetzt nicht an die zusammengeballte Wahrheitsformulierung Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott, wahrer Sohn Gottes, sondern ich denke an die Selbstverständlichkeit seines Gottesglaubens. Und für uns, so meine ich, ist Gott zu glauben nicht mehr selbstverständlich. Es mag viele hier geben und manchmal bin ich auch so. Ich tue dann, ich lebe so und rede so, als wenn Gott der Selbstverständlichste von der Welt wäre. Aber das hält nicht stand. Mein Glaube an Gott ist auch dauernd angefochten, dauernd gefährdet. Mühsam muss ich versuchen, mich im Glauben an ihn zu halten oder besser, mich im Glauben von ihm gehalten zu wissen, mühsam, manchmal beklommen. Und ich vermute, viele von Ihnen sind heute Abend hier, ob sie so sagen würden oder ob sie andere Worte dafür brauchen könnten oder müssten, weil sie die Frage nach Gott drängt, treibt, bewegt. In vielen Stimmen gibt es einen fast monotonen Chor über unsere Zeit, dass sie bedroht ist von der Sinnfrage, vom Sinnverlust, von der Sorge, was soll's, wo geht's hin, wozu, woher, warum. Ausdrücklich oder unausdrücklich machen wir uns die Frage Kants zu eigen. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Strich drunter bei Kant. Wer ist der Mensch? Wer sind wir? Wozu? Und im Hintergrund hockt bei dieser schlimmen, bohrenden Frage das von Heine beschworene Gespenst. Und ein Narr wartet auf Antwort. Ich kann heute Abend nur versuchen, Sie einzuladen, auf das zu hören, wie ich, Narr, denn in der Frage nach Gott sind wir alle Narren, wie ich, Narr, versuche, mir eine Antwort geben zu lassen, die mich trägt, und die ich Ihnen als eine mögliche Antwort anbieten möchte. Das geschieht auf drei Bahnen. Zuletzt kommen diese drei Bahnen zusammen. Die erste Bahn, da möchte ich ansetzen. Sie und ich, wir alle haben das Wort Gott und eine Ahnung, wer mit Gott gemeint sein kann, geerbt. Das gehört zu unserer Tradition. Damit sind wir aufgewachsen. Südlich von Gladbach, südlich der Mainlinie, spöttischer gesagt, südlich des Weißwort-Äquators, sagt man oft und viel aus solcher Tradition, grüß Gott. Und die nicht mehr ganz so Traditionsgläubigen, sie kennen das, sagen dann, wenn du ihn siehst. Daran kann man merken, wie die Selbstverständlichkeit Gottes zerbrochen ist, wie wir fern von Gott sind, Gott verlassen, sozusagen unter dem Gottverlust leiden. Wir haben es wie ein Museumsstück, dieses Wort, aber es besagt fast nichts mehr. Vielleicht ist das sogar gut, dass es fast nichts mehr besagt. Vielleicht ist Gott der, über den gar nicht geredet werden kann, sondern der nur angeredet werden darf. Etwa so. Dass jemand von Ihnen, wie ich, ab und zu sagt, ach Gott. Oh Gott. Ach Jott noch. Hör mich ginger näh. Oh Gott. Was passiert dann? Wann gelingt so ein Ruf? Was machen wir eigentlich in so einem Augenblick? Wir sind verblüfft. Wir sind getroffen. Wir sind erstaunt. Uns hat was Lustiges oder was Seltsames oder etwas ganz Schlimmes getroffen. Ach Gott. Und dann bricht etwas aus uns heraus. Wir sprengen sozusagen uns selbst, unsere Haut, unsere kleine Welt. Wir machen einen Spalt in diesen unseren Aufenthaltsraum und stöhnen in diesen Spalt hinein oder spotten in diesen Spalt hinein oder jauchzen in diesen Spalt hinein. Ach Gott, ach Jotna, o großer Gott. Und dann sind wir in so einem Ruf von uns weg, bei ihm, den wir nicht kennen. Mit dem Wort haben wir ihn ja noch nicht, aber wir gucken von uns weg in die richtige Richtung. Und das wollte ich mit diesem kleinen, aus unserer Sprache genommenen Spiel erreichen, dass wir lernen, Gott ist kein Wort wie Altar, Kerze, Pult, Mensch, Erde, Himmel, Strauch, Baum, Stein, Klotz. Also kein Name für irgendeine Sache, sondern ein Ruf. Ein Schrei, eine Bitte, ein Jauchzer, der uns entfährt, dann, wo wir in der Überraschung ganz lebendig sind. Und dass wir dann nicht wissen, wem wir dann zujubeln, wen wir dann anschreien, wem wir entgegenstöhnen. Das ist heilsame Wahrheit von und über Gott. Dass auf diese Art der unbekannte, geheimnisvolle, unahnbare bleibt. Wir könnten jetzt dieses Ach, O, Gott übersetzen einfach mit Du. Und wenn einer du sagt und du meint, dann geht er von sich weg und bringt sich selbst mit dem anderen entgegen. Das können Sie mal probieren. Wenn einer bloß mit der ganzen Kraft seines Wesens du sagt, dann geht er von sich weg und bringt sich einem anderen entgegen. Man hat den anderen gar nicht, aber man legt sich ihm zu Füßen. Man hat den anderen gar nicht, aber man appelliert an ihn, dass er sich einem zuwendet. Man hat den anderen gar nicht und macht sich von ihm abhängig. In dem kleinen Wort du steckt überhaupt kein Inhalt. Wenn wir vertrauter wären, könnte ich jeden von ihnen du nennen. Egal ob Mann oder Frau, egal ob Schwester oder Priester, egal ob alt oder jung, in dem Wort du steht gar kein Inhalt. Aber dann, wenn es von Herzen gesprochen wird, stiftet es Gemeinschaft. Das war der erste Gang und das Ergebnis des ersten Ganges. Im Augenblick unserer Lebendigkeit, im Augenblick unserer Betroffenheit, entfährt uns die Kraft unseres Wesens, reißt uns aus der eigenen Isolation heraus und stellt uns einem anderen ihm gegenüber. Du Gott, ich möchte Sie einladen, jetzt eine kleine Pause mit mir zu machen und diese Gedanken langsam auf sich wirken zu lassen. Du Gott. Und das vielleicht 10, 20 Mal einfach so nach Ihrem Wollen, nach Ihrer Einsicht, nach dem, was Sie damit verbinden können, vor sich herzudenken. Und dabei zu empfinden, ich gehe einfach von mir weg, in etwas Unbekanntes hinein. Ob in dem Unbekannten jemand ist, selbst darüber rationalisiere ich jetzt nicht. Ich gehe von mir weg und sage einfach du Gott und leg in dieses du Gott sagen alles hinein, was ich hineinlegen kann und will. Mich ganz. Vielleicht können wir jetzt langsam wieder ins Hören kommen und den zweiten Weg gehen. Wir wollen jetzt versuchen, über diese Dimension, in die wir uns jetzt rufend, betend hineinbewegt haben, etwas auszumachen. Bert Brecht hat eine Reihe von kleinen Geschichten komponiert, die Geschichten vom Herrn Körner. Herr Körner, abgekürzt Herr K., wurde in die Frage über Gott verwickelt von einem Bekannten. Die Frage ging nach Gott. Herr K. fragte den Bekannten, würde sich dein Leben ändern, wenn es Gott gibt? Herr, der Bekannte sagte ja. Darauf sagte Herr K., dann brauchst du Gott. Das ist der Inhalt dieses zweiten Ganges, den wir jetzt vor uns haben. Wir brauchen Gott. Lassen Sie sich nicht einreden, dass das unmännlich oder unweiblich oder unmenschlich ist. Dass man dann wieder einen alten Hut ausgräbt, die sogenannte Lückenbüßer-Theologie, überall da, wo wir nicht weiterkommen, bedient man sich der Krücke Gott. Ich bin gern bereit, nachher in einem Gespräch diese etwas saloppen Formulierungen zu erläutern. Wir brauchen Gott. Jeder von uns, ich, Sie, jeder Einzelne hat sein Leben, ist da, hier, jetzt, will was von seinem Leben, macht was von seinem Leben, holt heraus, was herauszuholen ist, hat Wünsche, Pläne, Entwürfe, bleibt oft zurück. Aber bringt es zu was oder bringt es zu nichts? Jeder von uns tut was für einen anderen, hat was mit einem anderen. Wir gemeinsam haben Pläne. Jetzt machen wir eine geistliche Woche zur inneren Vorbereitung des Katholikentages. Jeder von uns hat seinen Beruf oder hatte seinen Beruf und hat versucht, in diesem Beruf etwas zu tun, für andere und für sich selbst zu erreichen. Und soll sich mal fragen, wozu? Warum? Weshalb? Diese Frage, die jeder Einzelne sich jetzt heute Abend einmal stellen muss, wird sehr präzise in einer Erzählung, die von Philipp Neri, dem lustigen Heiligen von Florenz und Rom, dem Stifter des Oratoriums handelt, so berichtet. Kommt ein junger Mann zu Philipp Neri und sagt, ich will mich verabschieden, ich gehe nach Bologna. Was machst du da? Ich studiere Jura. Und dann werde ich Rechtsanwalt. Und dann führe ich Prozesse. Und dann gewinne ich Prozesse. Und dann suche ich mir eine hübsche Frau. Und dann gründe ich eine schöne Familie. Und dann baue ich mir ein schönes Haus. Und dann haben wir hoffentlich Kinder. Und dann, es wurde immer langsamer, erziehe ich meine Kinder gut, hoffentlich. Und dann, ja, und dann, und dieses letzte und dann, bleibt sozusagen über dem Menschen hängen. Da fällt sein Fragen, da fällt sein Arbeiten, da fällt seine ganze Motorik, seine ganze Antriebskraft ins Leere. Was soll's? Und dann, darauf kann man dann antworten. Und wenn es köstlich war, waren es 70 Jahre. Oder kommt das nichts? Oder gehe ich ein ins Nirvana? Oder versammeln wir uns in den ewigen Yachtgründen? Oder man muss antworten, und dann hoffe ich, in Gott zu leben. Denn sonst war alles vorher, wenn auch ein vielleicht köstlicher, wenn auch vielleicht lustvoller Zeitvertreib. Jetzt will ich gar nicht dieses unser Leben schlecht machen. Denn ich meine, ich hoffe es für Sie und von mir möchte ich sagen, ich lebe gerne, ich lebe gut, ich lebe fröhlich. Gut meinte ich nicht im moralischen Sinn, mir geht es gut. Ich mache auch viel Quatsch und stelle viel Böses an. Und ich habe Spaß am Leben. Mir gefällt es hier. Ich habe auch viel Ärger und manche Sorgen. Aber im Großen und Ganzen ist das, ja, selbst bei einem Priester, eine richtig schöne, runde Sache, hier heute, trotz Umweltverschmutzung, trotz Konsumterror, und jetzt möchte ich eine ganze moderne Litanei Ihnen ersparen, aber die können sich denken, immer noch, oder gerade jetzt, ein schönes, rundes Leben. Also, ich wollte nichts bemakeln. Und ich möchte jedem von Ihnen wünschen, dass er in seinem Leben auch so ähnlich heute oder früher mal sagen konnte und für die Zukunft so etwas Ähnliches erhofft, dass er sagen kann, es ist gut, es macht Spaß, ich bin froh, ich bin dankbar, es war schön. Es ist schön. Ich weiß, wofür ich da bin. Glück. Lust, Lebensfreude, Schaffenskraft, Häuser bauen, Werke erfüllen, einem Lieben der Nächste, Vertrauteste sein und mit ihm gehen und ihn begeistern und ihm den Weg bereiten. Grund zu danken, Grund, diese Welt und dieses Leben schön zu finden. Da war jetzt ein kurzes Zwischenspiel, denn das eben über uns verhängte, aufgehängte Nichts sollte nichts von der Schönheit dieser Welt bemakeln, wegwischen, verleugnen. Nun gibt es sicher auch unter uns oder neben uns andere, die es nicht so gut haben wie ich. Aber sei es drum, von uns gesprochen, möchte ich uns wünschen, gut, prima, so leben wir alle Tage. Und wenn wir dann gestorben sind, dann bitten wir um einen guten Nachruf. Gibt ja viele sehr ehrliche, radikale Denker, die uns ermahnen und ermuntern, so heute zu denken und auf jeden Jenseitstrost, auf jedes Gottesgefasel zu verzichten, mit einer tapferen Entschlossenheit zu sagen, mehr sitzt nicht drin. Guckt, dass ihr hier euer Leben und das Leben eurer Nächsten und das Leben von möglichst vielen glücklich macht, schön macht, begeisternd macht, lebenswert macht, menschenfreundlich gestaltet. Tapfere Entschlossenheit für hier, Brüder, bleibt der Erde treu. Den Himmel wollen wir getrost den Spatzen überlassen. Baut euch kein Wolkenkuckucksheim da rein. Und ich meine, an diesen Parolen ist was dran. Und ich meine, solche Parolen sind herausgefordert worden, von einem falsch verstandenen und falsch gelebten Christentum, also von uns. Und solche Parolen sind im Grunde das Ergebnis missverstandenen Christentums, eines weltabgewandten Christentums, das sich aus diesem Leben zu wenig machte und dann uns hier über dieses Leben hinweg tröstete auf ein jenseitiges Leben. Opium des Volkes, heißt die berühmte Formulierung des Karl Marx. Und dagegen machen uns diese ernsten, ehrlichen, redlichen Männer und Frauen Mut zu einer tapferen Entschlossenheit. Hier zu machen, was zu machen ist. So weit, so gut. Vielleicht gibt es hier bei uns Leute, die damit leben können. Mit einem solchen Rezept, wie es, um den Namen zu nennen, in der grandiosesten Weise Camus eigentlich ausgibt. Aber ich kann nicht damit leben. Wissen Sie, wer daran schuld ist, dass ich nicht damit leben kann? Das Fernsehen zum Teil, die Zeitung zum Teil. Also diese enorme, offene, informationsreiche Gesellschaft, in der ich lebe. Denn in dieser Gesellschaft wird mir klar, dir, Hans-Günther Bender, geht es ja gut. Aber in dem Augenblick, wo du hier jetzt redest, krepieren Tausende von Säuglingen an Hunger. Gehen viele, viele Hunderttausende Kleinkinder, ohne jemals haben Grund gehabt zu haben, zu lächeln, geschweige zu lachen, zugrunde. Sterben dahin wie Fliegen. Menschen wie du, mit einem Glücksverlangen und einem Glückspotenzial wie du. Und kommen nie dazu, auch nur eine Sekunde glücklich zu sein. Und du kannst ihnen nicht helfen. Und wir alle haben noch kein Instrumentarium gefunden. Wir alle heißt jetzt Bundesrepublik oder EG oder katholische Kirche oder UNO, haben kein Rezept gefunden, etwas daran zu ändern. Und dann erhebt sich für mich die Frage, gut, du hast deine Jahre gehabt, es wäre schlimm, wenn du morgen zugrunde gingst. Du lebst so gerne, aber du hast gelebt und die haben nur gelitten. Die sind nur verreckt. Die sind nur in dieser Welt kaputt gegangen. Und was ist mit denen? Denn diese Massen rühren doch an unser Herz, so, dass wir unser Herz schon abstumpfen müssen, sonst könnten wir es nicht mehr ertragen. Tagesschau, Nachrichten, Schlagzeilen. Sie rühren doch an unser Herz. Und was treibt denn unsere Jugend heute an, mit dieser Welt nicht zurechtzukommen, wenn nicht weltweite Not? Im Grunde ist doch die Sorge um die dritte Welt, die ja im Grunde zwei Drittel der Welt darstellt, der Motor, der die besten Kräfte unserer jungen Leute, unserer Kinder, unserer Schwestern, unserer Brüder, unserer Nachbarn in Gang setzt. Und uns vielleicht an Gott erinnert. Nämlich so, es ist natürlich Wahnsinn, was ich Ihnen jetzt vortrage. Aber wir wollen uns ja nichts vormachen und ich will ganz ehrlich sein. So erinnert, dass ich sage, es hat doch nur Sinn, dass die geboren wurden. Wenn sie einmal, irgendwann und dann für immer ewig glücklich selig werden. Und so eine Hoffnung kann ich nicht an unseren Wohltätigkeitsveranstaltungen, Miserio eingeschlossen, an unseren schwächlichen politischen Instrumenten, an unserer bis jetzt unzureichenden Begabung aufhängen, sondern einzig und allein an der lebensschaffenden, schöpferischen Macht, die Tote lebendig macht, die aus dem Nichts Leben schafft, die einen stinkenden Leichnam wie den des Lazarus in eine strahlende Jünglingsgestalt verwandelt. Nur an eine solche Macht, die wir Gott nennen, kann ich die Hoffnung für diese, meine, unsere Brüder und Schwestern, auch wenn wir sie nicht kennen, festmachen. Die dritte Welt predigt mir, predigt uns Gott, weil ihretwegen Gott nötig ist. Und so erlöst uns die dritte Welt aus der Sinnlosigkeit, weil uns die dritte Welt heutzutage, wenn auch in der vertracktesten und verdrecktesten Dunkelheit an Gott erinnert. Die Kreuze, ob wir sie im Schlaf oder im Wohnzimmer haben oder in der Kirche haben, die zeigen halt zu wenig. Aber im Grunde sagen die dasselbe. Gott lässt den Verreckten nicht im Stich, sondern macht ihn neu und groß und herrlich und verklärt. Der zweite Gang stellt also staunend fest, es gibt nur Sinn, es gibt nur Hoffnung, es gibt nur Zukunft für alle, wenn es den lebensschaffenden Gott gibt. Und ich danke den heute Leidenden . Im Grunde ist ein solcher Satz Irrsinn, aber er stimmt. Er ist genauso irrsinnig stimmig, wie wir O Haupt voll Blut und Wunden singen. Ich danke den heute Leidenden, dass sie mir eine Dynamik zur Sinnsuche und zur Sinnhoffnung, also zur Hoffnung auf Gott eröffnen. Und ich möchte Sie jetzt bitten, in der kleinen Pause, die wir jetzt machen, den Gedanken auf sich wirken zu lassen. Gott ist wider aller Hoffnung, die Hoffnung für alle. Und ich möchte Ihnen sagen, ich habe gerade auf die Uhr geschaut, ich sollte mich mit diesen zwei Gängen begnügen. Und versucht dann morgen den dritten Gang Ihnen vorzutragen. Wir machen das ja doch zwangloser und mir scheint lieber eine Sache in zwei Teilen durchhalten zu können, als unter einer dreiteiligen Sache zusammenzubrechen oder zu ermüden. Ich hoffe, dass ich mit dieser Überlegung in Ihrer aller Namen einigermaßen spreche, nachgedacht habe. Mein Vorschlag also, auf den dritten Gang jetzt zu verzichten, der lässt sich nämlich gut mit dem für morgen angekündigten Thema verbinden und jetzt in aller Stille den Gedanken zu denken, zu beten, zu rufen. Gott, du bist der Sinn und du bist die Hoffnung für alle, für die, die jetzt und sonst keine Hoffnung haben. Ich möchte vor Ihnen und für Sie auch der Anregung eines Teilnehmers folgend ein kurzes Gebet formulieren. Gott, du, dir stöhne ich mein Leben entgegen. Dir juble ich mein Leben entgegen. Gott, unser Gott, aller Gott, an dir mach ich fest meine Hoffnung für alle Menschen. Ich traue dir zu. Ich glaube, du rettest sie. Du verwandelst sie. Du bringst sie in unvorstellbares Glück. Du, der du den Toten lebendig machst. Du, der du uns Tote lebendig machst. Gib uns Hoffnung. Gib uns Mut. Gib uns Sinn. Gib uns Kraft. Für mich, aber nicht nur für jeden persönlich, sondern für jeden Nächsten, für alle bis zu den Fernsten. Dass wir alle zum Glück kommen, wie wir gemeinsam betend bekennen, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Denn dein ist das Reich und die Macht über Leben und Tod, die Macht über verreckendes Leben. Und die Kraft und die Herrlichkeit, heute und jeden Tag und erst recht in Ewigkeit. Denn dann behältst du, Gott, gegen allen Unsinn der Welt recht. Ich möchte dir das zutrauen. Amen.